liebevoll und klar er da redet und agiert und wie sie das aufnehmen kann. Das ist auch, ja, das berührt und begeistert mich immer wieder. Aber wir haben jetzt einen Text, wir sind ja immer noch im 1. Johannesbrief. Da haben wir 1. Johannes, das ist die vorletzte Predigt in dieser Reihe, 1. Johannes Kapitel 5. Und nachdem es, das muss ich noch herbeiholen, das könnt ihr schon mal aufschlagen und ich hole die Flipchart. Johannes Kapitel 5, die ersten 12 Verse. Ich lese mal die ersten 5, die nehmen wir durch und dann gibt es eine Erweiterung und die werden wir im Teil 2 dann miteinander betrachten. Wer glaubt, dass Jesus der Christus oder der Messias ist, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Oder in anderen Übersetzungen, der liebt auch die, die auch von ihm geboren sind. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und das ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, auch hier merkt man wieder, Johannes, der das geschrieben hat, hat durchaus eine philosophische Ader und verwebt die Gedanken sehr stark ineinander. Aber deshalb habe ich gedacht, wir können das vielleicht verdeutlichen mit ein paar einfachen Zeichnungen. Ich bin überzeugt, manche von euch könnten das ein Stück besser, aber wir werden das gemeinsam hinbekommen. Also das ist der allererste, der hier erwähnt wird. Das ist der Wer. Ja, bei mir steht, wer glaubt. Bei euch steht jeder, oder? Jeder? Okay, dann ist das hier der Jeder.
Kriegt der Jeder noch zwei Arme?
Der Jeder kriegt auch noch Arme. Genau. Der ist nicht so arm, dass er ohne Arme leben muss. Jeder, der glaubt. Wie kennzeichnen wir jetzt diesen Glauben?
Glaube ist ein Vertrauen und der hat jetzt immer einen überlangen Arm.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Jesus Christus, Jesus der Messias, der Retter, das ist... Ja, nehmen wir das klassische Bild dafür. Das Kreuz. Da klammert er sich fest.
Mit beiden Armen.
Ja, jeder, der glaubt. Und dann kommt auch Freude in sein Leben. Da sehen wir einen, der glaubt. Der hält nicht das Kreuz, sondern das Kreuz steht fest auf einem Felsen und da klammert er sich fest an Jesus Christus. Deswegen haben wir hier, ich erwähne es gerne, dieses große Kreuz vorne. Das ist kein Schmuckstück in dem Sinn, sondern das hält uns vor Augen, dass Jesus, der Mann aus Nazareth, der Sohn Gottes, der beides in einem war, dort am Kreuz auf Golgatha für uns Menschen gestorben ist. Und dieser Jeder hier ist ein fröhlicher, glaubender Mensch. Und jetzt beschreibt Johannes etwas, was passiert ist, bevor er oder indem er zum Glauben kam. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist. Ja, Christus ist das griechische Wort und Messias ist das hebräische Wort für Gesalbter. Sonst genau das Gleiche. Der Gesalbte Gottes, Gott hat jemand gesalbt, der das Schuldproblem der Menschen und die Distanz zwischen Gott und Menschen überbrückt und löst. Und das war Jesus, der Christus am Kreuz. Und jeder, der das glaubt, Glauben ist nichts, was wir aus uns produzieren, sondern jeder, der das glaubt, ist aus Gott geboren. Das zeichnen wir mal, dieses aus Gott geboren. Sieht man das Herz bis hinten?
Ja.
Ja. Also der hat ein richtiges Herz von Gott geschenkt bekommen. Ein Herz voller Zuneigung zu Gott. Eine Verbindung. Er ist aus Gott geboren, geistliche Geburt. Darüber schreibt Johannes ja auch in seinem Evangelium, im 3. Kapitel, aber auch hier im Brief, ja, hat er es erwähnt, immer wieder, ja, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir einfachen Menschen, Gottes Kinder sein können. Und zwar jeder, nicht nur irgendwer. Jeder kann das werden. Und da zeigt Johannes, das ist nicht einfach eine Idee, sondern Gott hat das gemacht. Gott hat jemand geboren und der glaubt dann. Glauben hier als Präsenzbegriff, als Lebensgestaltung, als Überzeugung, die sich auswirkt. Jetzt der nächste Gedanke, jeder, der Gott als seinen Vater liebt, Gott als Vater haben wir noch nicht drin. Gut, Gott wohnt im Himmel. Ja, der Himmel, den machen wir hier mal. So. Als Wolke. Ich weiß, dass Gott nicht in der Wolke jetzt so wohnt. Aber das ist heute mal unser Symbol dafür. Ja, weil, weiß nicht genau, wie Gott wohnt. Ich war noch nicht dort. Jeder, der Gott als seinen Vater, eben der aus Gott geboren ist, der ist natürlich dann ein Kind Gottes. Und zwischen Gott und dem Kind soll eine Liebesbeziehung sein. Womit wollen wir die darstellen? Hat jemand eine Idee, die da reinpasst? Von ihm hier, von jeder zu Gott. Sonne?
Orange,
die Sonne leuchtet nicht blau.
UV-Strahlen sind zwar auch dabei, aber die Sonne, die leuchtet hier durch und er strahlt noch mehr und erwidert diese Liebe.
Ja, das wird. Das ist nachher nicht zum Veröffentlichen. Das ist nur für uns hier. Ja? Ich nehme nicht an, dass das irgendwann mal verkauft wird. Also, ja, Gottes Liebe ist der zuerst geliebt hat. Natürlich, er hat seinen Sohn geschickt. der Beweis der Liebe, aber dieser reflektiert die Liebe, so wie der Mond das Licht von der Sonne reflektiert. Das haben wir ja schon gelernt, der Mond selber, ja, leuchtet nicht. Der ist Reflektionsscheibe, Reflektions-Erdtrabant, Ball, nicht Scheibe. Nicht, dass ihr nachher erzählt, Samuel hat gesagt, der Mond ist eine Scheibe. Nein, das meine ich nicht. Also nur ja, Reflektionsfläche, sage ich mal so. Und so ist das hier auch. Die Liebe Gottes trifft ihn, er hat das erfasst im Glauben und er liebt Gott wieder. Und wen liebt er noch, klarerweise? Er ist ja kein Einzelkind, er hier, jeder. Jeder kann gar kein Einzelkind sein, dafür gibt es viele, so viele jeder. Ja? Also brauchen wir noch ein paar jeder. Wir machen hier mal noch einen. Und hier noch einen wieder. Jede. So, könnt natürlich das ganze Bild voller Jede malen. Ja? Jeder, der Gott liebt, der liebt auch die, die aus ihm, aus Gott geboren sind. Also, der hier klammert sich auch hier an das Kreuz. Und für den hier denkt ihr euch das jetzt mal nur. Ja? Also, ja, okay, gut. Und die werden auch von der Liebe Gottes beschienen und erreicht? Natürlich. Und? Wer ist mit Bluetooth verbunden? Ja. Und die lieben Gott auch? Ob die Bluetooth haben, weiß ich nicht. Und sie lieben einander. Das ist die Aussage, die wir hier finden. Ja? Sie lieben die anderen. Das kann gar nicht anders sein, weil die Liebe Gottes die so erfüllt. Und das geht nicht anders, das schreibt Johannes uns. Das hat er schon öfter geschrieben in seinem Brief, aber hier schreibt er es wieder. Er wiederholt sich ja gerne, weil er weiß, wiederholen ist die Mutter allen Wissens. Und der Mensch vergisst schnell, deswegen muss man öfter wiederholen. Und jetzt gibt er noch einige Kennzeichen für das, was wir hier sehen. Dass wir die Kinder Gottes lieben, also ein Kind das andere und die Summe der Kinder Gottes, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, alle von denen lieben Gott und seine Gebote halten. Das ist jetzt der erste neue Gedanke. Seine Gebote kamen hier im Brief schon, aber jetzt in diesem noch nicht vor. Die brauchen wir jetzt auch noch da drin. Gottes gute Gebote. Ich schreibe mal nur drei auf. Ja? Es gab mehr davon. Es gab am Anfang schon mal 10, aber das erste gute Gebot Gottes, was der Johannes nennt in seinem Brief, ist: Liebet einander. Also das, was hier schon passiert, das ist der Schwerpunkt ein Schwerpunkt von Gottes Gebot. Ein weiterer Schwerpunkt, als Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Was sagt Jesus da? Was ist das höchste Gebot, das wichtigste, das größte? Liebe Gott, deinen Herrn, oder den Herrn, den Vater, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, ganz verstanden, mit allem, was du hast, letztlich. Ja. In manchen Evangelien werden 4 Punkte aufgezählt, in anderen 3, aber es geht immer darum, mit, als ganzer Mensch. Genau, also liebe Gott, was die 3 hier ja schon tun, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, da drin, in diesen beiden Geboten, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist in dem Fall Gesetz und die Propheten sind die beiden Eckpunkte, die hatten so Überschriften über das Alte Testament. Das ganze Alte Testament hängt da drin. Ja. Es gibt dann, je im Leben, gibt es auch noch konkrete weitere Schritte, die zu tun und zu befolgen sind. Aber im Kern ist es die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmenschen. Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und die Liebe zum allen Menschen bis hin zum Feind. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Unsere Liebe, Vers 3, unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und das, sagt Johannes, ist nicht schwer. Das kommt uns vielleicht manchmal im Alltag anders vor. Ja? Also mir ist es zumindest schon so gegangen, dass ich den Eindruck hatte, das ist jetzt gerade ziemlich schwer, jemand zu lieben. Ist euch vielleicht im Leben auch schon mal so gegangen? Ja? Und dafür gibt es auch Rezepte in der Bibel. Rezepte brauchen manchmal etwas Zeit, bis das die, oder Hinweise oder göttliche Weisungen, die brauchen manchmal etwas Zeit, ja, und brauchen manchmal auch ein Gegenüber, damit die in uns hineinkommen. Wer von euch jungen Leuten hat heute Morgen, was heute Morgen oder gestern Abend? Damaris gab mir einen Hinweis, wie jetzt Liebe aussehen könnte. Ich war in der Reife noch auf unvollkommen Stufe 3 oder so. Und Elia, du warst Zeuge. Was, weißt du noch den Hinweis von Damaris? Ich hatte gerade etwas, irgendwas gesagt und dann kam so schräg von hinten, kam so ein Hinweis an mich ran. Ich habe aber die Stimme erkannt, zwar nicht Gott direkt, sondern indirekt. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das war der Hinweis, genau. Und das ist ja auch noch zufällig unsere sogenannte Jahreslosung. Es gibt ja da irgendwo in Deutschland gibt es eine Gruppe von Gläubigen, die losen für jedes Jahr einen Bibelvers. Und für dieses Jahr haben die genau den Bibelvers gelost. Und Anfang des Jahres durfte ich darüber predigen. Und ich bin sehr dankbar, meine Frau Damaris hat sich die Predigt sehr gut gemerkt, weil die wird gebraucht in unserem Alltag. Ja? Genau. Und ja, wir empfinden das manchmal schwer, aber es ist nicht schwer, weil es nicht darum geht, dass wir durch das Halten der Gebote in den Himmel kommen. Das wäre schwer, das wäre nämlich unmöglich. Das mit dem in den Himmel kommen, zu Gott kommen, in Gemeinschaft mit Gott kommen, das ist hier schon passiert. Und da gibt es auch immer wieder Vergebung für die nicht gehaltenen Gebote, für jede Unbarmherzigkeit, für jede Hartherzigkeit, gibt es hier am Kreuz bei Jesus Vergebung. Und deswegen ist das keine runterdrückende Last, die uns fertig macht, sondern es sind die guten Gebote Gottes, die uns zeigen, wie wir leben können und wie es gut ist zu leben. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Ja, nicht ich bin barmherzig, sondern Gott ist barmherzig und er bringt das in mich hinein. Und ich glaube ihm das, ich vertraue auf seine Barmherzigkeit mir gegenüber und die soll sich natürlich auch im Leben widerspiegeln. Jesus erzählt ein Beispiel und das ist sehr ein krasses Beispiel. Da ist ein sehr reicher Mensch und er hat Mitarbeiter und einer dieser Mitarbeiter, der hat es irgendwie geschafft, so ungeschätzte 500, 600 Millionen Euro Schulden bei dem zu haben. Ich weiß nicht, was der angestellt hat, ich weiß nicht, wie man das macht. Auf jeden Fall, also mit einem normalen Gehalt ist das nicht mehr zu regeln. Nicht in diesem Leben. Der hat also Unmengen Schulden. Und er hat das irgendwann realisiert, das hier geht nicht gut. Wenn ich das jetzt, also der Geschäftsführer hat ihn dann zu sich bestellt, der Boss, und hat gesagt, hier, es ist Zeit, die Schulden zurückzubezahlen. Und der in seiner Verzweiflung wirft sich vor ihm auf die Knie und sagt, kannst du das nicht regeln? Ich schaff's nicht. Bitte erlass mir die Schuld. Und der sagt, mach ich. Der ist nämlich barmherzig, der ist großzügig. Der sagt, ich erlasse dir die Schuld. Das kriegen wir geregelt. Und der Mann ist, es steht gar nicht da, ob er so wirklich erfreut ist, aber er geht raus und trifft jemand anders und da fällt ihm ein, hey, der schuldet mir ja 100 Euro. Die werde ich gerade mal eintreiben. Und dem anderen fällt auch ein, oh, die 100 Euro, die habe ich ja nicht gezahlt. Ich habe aber auch nicht 100 Euro, es ist keine Chance, ich habe nichts. Und er fällt auch auf die Knie und sagt, ach, bitte erlass mir das doch. Und was macht der Verrückte? Wie käme ich dazu? Nein, nein, ich werde dich ins Gefängnis werfen lassen. Die 100 Euro, die bezahlst du mir. Und dann hört das der Chef über beide. Und er sagt, das geht nicht. Das geht nicht in meiner Firma. Wo kommen wir hin? Und dann zitiert er den ersten zu sich und sagt, du, ich habe dir eben all deine Schuld erlassen. Und du tust das nicht. Und ich sage jetzt noch was, was nicht direkt in dem Beispiel steht. Du hast damit, hast du dich gerade wieder versündigt, verschuldet an mir. Und du wirst jetzt alle deine Schuld zurückzahlen müssen. Also es braucht eine Auswirkung Gottes in unserem Leben, in unserem Inneren, wenn Gott großzügig ist, dass wir auch ihm immer ähnlicher werden. Das ist der Sinn auch hiervon. Der Sinn vom Glauben auch in uns. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Einmal im praktischen Umgang durch die Liebe Gottes. Und ich habe es, denke ich, schon mal gesagt, habe eben dieses Buch gelesen, Gefoltert für Christus. Und da gab es Menschen, die wurden gefoltert in unvorstellbarer Weise. Aber gläubige Leute, die sich vorgenommen haben, wir lieben unsere Peiniger, unsere Henker, unsere Verfolger, wir lieben die. Und sie haben das von Gott geschenkt bekommen. Und die haben zum Beispiel für die gebetet. Die haben kein böses Widerwort gegeben. Die haben denen sogar von Jesus erzählt. Und einer von denen, oder mehrere von denen, ja, es hat einen gegeben, der war erst noch bei denen, die geschlagen haben und denen ganz Böses angetan haben. Und nicht mal einen Monat später, der ist dann durch dieses lebendige Zeugnis von Gottes Liebe, ist er auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und nicht mal einen Monat später saß der in der gleichen Zelle mit ihm. Und hat er sich schuldig gefühlt und hat gesagt, du, es tut mir leid, dass du jetzt, weil ich dir es gesagt habe, jetzt auch hier sitzt und gequält wirst. Und was sagt dann dieser Mensch? Nein, Er sagt, danke, dass du mir das Leben gebracht hast. Es ist mehr wert als das, was ich hatte. Ja? Und da merkt man, da ist Gottes Licht in einen Menschen hineingekommen, der vorher zwar mächtig war, aber anscheinend auch nicht so mächtig, weil wenn man binnen 3 Wochen zwischen einem, der Menschen quälen darf oder muss, auf die andere Seite verfrachtet wird, so mächtig war er dann auch nicht. Und er war dankbar, dass er dieses Leben aus Gott kennengelernt hat, auch wenn er jetzt im Gefängnis war. Soweit die ersten 5 Verse. Den zweiten Abschnitt, den machen wir schneller. Er ist ein bisschen komplizierter, aber ich wusste nicht, wie ich den malen soll. Dann wird das Bild überfrachtet. Ja? Vers 6 bis 12, die lese ich uns jetzt noch vor. Jesus Christus ist gekommen mit der Bestätigung Gottes durch das Wasser und das Blut. Hier in meiner Übersetzung steht, durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes. Nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Das ist schon eine Auslegung, die eigentlich nicht im Text steht. Aber ich sage, ich folge dieser Auslegung, weil Johannes schreibt ja sehr stark gegen die Gnosis, die Jesus, den irdischen Jesus von dem himmlischen Jesus getrennt haben. Und dagegen agiert er hier gerade. Er sagt, denn das war ein Gedankengang der Gnostiker, die hatten den Gedankengang, so Gottes Geist ist bei der Taufe in Jesus hineingekommen, ab da war er der Christus, der Gesalbte, und kurz vor der Kreuzigung ist er wieder weg. Ja, und dann ist nur die irdische Hülle gestorben. Und Johannes sagt, nein, nein. Sondern hier gibt es letztlich 3 Zeugen. Das Wasser bei der Taufe, dort haben die Jünger und vor allem Johannes der Täufer haben eine Stimme von Gott gehört, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Sagt er das da schon oder sagt er das später bei der Verherrlichung? Dies ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören. Damaris wird nachschauen. Nicht, dass wir hier noch falsche Lehre verbreiten. Schau mal nach in Matthäus 17. Da ist die Verklärung, sogenannte Verklärung. Aber Gott bestätigt, dass das sein Sohn ist. Der Mensch, der da gerade mit Wasser getauft wird. Und in der Auferstehung bestätigt Gott, dass das immer noch sein Sohn ist, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und am Kreuz ist ja sein Blut auf diese Erde geflossen. Und dann gibt es noch einen 3. Zeugen. Habt ihr schon was gefunden? Da steht nichts. Matthäus 17, Vers 5. Genau, ich denke, dieses hört auf ihn ist nur bei der sogenannten Verklärung und bei der Taufe ist, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, Matthäus 4. Gerhard, einverstanden? Okay, dann lassen wir das genau so. Passt. Und diese beiden Ereignisse, die schildert der Johannes hier ganz kurz, die Taufe, als Jesus öffentlich mit einer Stimme vom Himmel als Sohn Gottes bestätigt wurde und die Auferstehung als Schluss des Erlösungswerkes, wo Jesus sein Blut für uns vergossen hatte. Und auch der Geist bestätigt uns, denn der Geist ist die Wahrheit. Wir haben also 3 Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut und alle 3 stimmen überein. Jetzt macht der Johannes einen logischen Rückschluss. Wenn wir schon menschlichen Zeugen Glauben schenken, ja, und ich denke, das ist immer noch so, wenn wir von irgendwas hören und 3 Leute sagen, ich war dabei, ich habe genau gesehen, wie das rote Auto bei einer roten Ampel darüber fuhr, ja, dann würde ich sagen, das ist so, den glaube ich. Ja. Wenn einer sagt, na, es war noch gelb, und der andere sagt, ich weiß nicht genau, dann würde ich sagen, okay, die Sache ist mir nicht ganz so klar. Aber hier drei Zeugen, ja, und dann sagt Johannes, wenn wir schon menschlichen Zeugen Glauben schenken, wie viel mehr dann dem Zeugnis Gottes? Gottes Aussage hat ungleich größeres Gewicht, zumal er damit für seinen Sohn eingetreten ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass wahr ist, was Gott sagt. Wer es nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, weil er nicht wahrhaben will, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, denn dieses Leben haben wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht. Oder ältere Übersetzungen, genauere Übersetzungen übersetzen das noch prägnanter. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Schwarz-weiß. Nicht alles im Leben ist schwarz-weiß, aber hier gibt es nur schwarz-weiß. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Er sagt das selber und es ist und bleibt so. Er ist die Wahrheit. Und das macht dem Johannes nochmal ganz deutlich, wer Jesus hat, der sitzt im richtigen Boot, sage ich mal, der ist im Leben, hat das Leben hier, das Leben mit, ja, in dieser Verbindung mit Gott, und das bleibt. Diese gelben Striche sind stärker als alles Sichtbare. Die bestätigen die Gemeinschaft. Und wer Jesus nicht hat, hat das nicht. Ohne ihn keine Verbindung zum Vater. Und noch ein letzter Satz, Vers 13, der kommt dann nächste Woche. Ich habe euch das alles geschrieben, schreibt der Johannes an die Gruppe von gläubigen Menschen. Ich habe euch das alles geschrieben, nicht damit ihr euch darüber unterhalten könnt, sondern damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus. Sehr einfach. Kann man mit 13 schon verstehen. Ja. Ich war ungefähr 13, als ich das so wirklich verstanden habe. Und dann gesagt habe, ja, Jesus, mit dir möchte ich leben. Auf deine Gnade will ich vertrauen. Ich bete zum Schluss. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, obwohl du wusstest, dass es ein schwerer Weg wird, der Weg ans Kreuz, um für uns zu sterben, um all unsere Schuld und all unser Versagen auf dich zu nehmen. Danke für deine Liebe zu uns. Danke, dass diese Liebe unerschöpflich ist. Auch heute noch, knapp 2000 Jahre danach, immer noch frisch. Wir loben und preisen dich. Wir beten dich an und ja, bitten dich, dass du uns festhältst und dass wir dich einfach noch besser kennenlernen. Amen.